Sie haben den Text ja auf den Gottesdienstzetteln dankenswerterweise ausgedruckt und da können wir ihn mitverfolgen. Sie können dann auch vergleichen, wenn ich nach einer etwas anderen Übersetzung lese. Sie ist mir als junger Christ ans Herz gewachsen und ich habe mich da so eingelesen, weil mir da dann viele Lichter aufgingen, viele Aha-Erlebnisse. Ach, so ist das und so ist das. Und von daher lese ich sie gerne. Es ist die Zürcher Übersetzung. Einige, die ein bisschen Ahnung haben, wissen, da gibt es auch bibelkritische Passagen seit der Revision von 38. Aber da weiß ich mit umzugehen. Ich habe wirklich volles Vertrauen und volle Treue zum ganzen Wort Gottes. Und wenn Menschen daran rumfummeln, in irgendwelcher hochmütiger oder überheblicher Absicht, dann kann ich da nur sagen, wie Martin Luther das Wort, sie sollen lassen starren und keinen Dank zu haben. Ja, so viel mal als Einleitung. Wir werden heute etwas bedenken, was vielleicht ja geläufig ist und vielleicht sogar selbstverständlich und doch immer wieder gut auch zu betrachten. Ich habe das einfach mal so überschrieben mit der Frage, können wir noch staunen? Staunen ist ja das Vorrecht der Kinder. Die können staunen. Wir haben das Vorrecht, 11 Enkelkinder zu haben und da können wir dann mal so sehen, wie sie staunen können noch. Das ist ein Vorrecht. Das kommt uns im Alter manchmal ein bisschen abhanden. Und deshalb möchte ich uns hinein einladen, einfach doch nochmal wieder zu staunen über Selbstverständlichkeiten, die wir vielleicht haben, denken und sehen. Zunächst einmal über das Wunder der Rettung. Können wir da noch drüber staunen? Bevor wir den Text lesen, einfach mal diese Frage, die uns hinführen soll zum Thema. Kannst du persönlich darüber staunen? Nun, wir hören hier und da mal von besonderen Führungen Gottes, wie Menschen herausrettet aus ganz unterschiedlichen Situationen. Ich denke da an Detmar Scheunemann, der uns das mal erzählte, wie nach dem Tsunami dort in Südostasien sein Sohn ihm berichtet hat, auf einem Wellenkamm der Tsunamiwelle sah ein Moslem Jesus. Und hat sich daraufhin bekehrt und geht heute für Jesus. Von anderen Moslems hören wir es, dass sie es in der Moschee erlebt haben. Oder kürzlich, wie es im Bericht der Carmel-Mission stand, da einer, der die Bibel lesen sollte, zum Widerlegen, dass die Bibel Fehler hat. Und dabei zum Glauben kam, Christ wurde. Ich habe von Ernest Gieser gehört, ein Mann, der im kriminellen Milieu in Amerika landete, dort einen Barbesitzer umgebracht hatte. Nun war er auf dem Death Row, wie man das so nennt, auf dem Weg des Todes. Miss Flora Jones, eine eifrige Christin einer Baptistengemeinde, kam dorthin und besuchte ihn. Und lud ihn ein zu einer evangelistischen Versammlung. Er sagte, ach, gehen Sie mir weg. Ich glaube an keinen Gott. Aber er sagte dann im Nachhinein, ich fühlte mich so unendlich schmutzig, als sie mir das sagte, als sie mich so einlud und ich das so ablehnte. Ich wollte meine Sünde nicht sehen, ich wollte meinen Schutt nicht sehen, deshalb sagte ich das so. Aber was sie sagte, erstaunte mich. Sie sagte, machen Sie doch einen kleinen Versuch. Sagen Sie doch heute Abend, bevor Sie einschlafen, Gott, wecke mich um eine ganz bestimmte Uhrzeit. Das hatte ihn beeindruckt. Und als er einschlief, oder bevor er einschlief, sagte er, Gott, wenn es dich gibt, dann weck mich heute Nacht um 2.45 Uhr. Er suchte sich extra so eine krumme Zahl aus und eine Zeit, in der man normalerweise fest schläft. Es war draußen kalt. War still im Bau, Er wurde plötzlich wach und obwohl es kalt war, war er schweißgebadet. Konnte sich das alles nicht erklären. Draußen ging ein Wächter vorbei. Er fragte, wie spät ist es? 2.45 Uhr. Da rutschte er runter von seiner Pritsche und er tat das, was Miss Flora Jones ihm noch gesagt hatte. Und wenn sie dann Gott erfahren, dann bitten sie ihn, dass er ihnen alle Schuld vergibt. Das tat er dann. Und er wurde Christ. Er wurde hingerichtet, aber er hat einen flammenden Appell an die Jugend aller Welt und Amerikas errichtet. Sucht Gott, bevor ihr sterbt. So gibt es so ganz dolle und großartige Berichte. Wir kennen einen Bruder, er hatte seine Frau versucht, durch diese oder jene Methoden noch vom Krebs zu heilen, durch esoterische Methoden und was alles drin war. Es half alles nichts, seine Frau starb. Da ging er über einen Flohmarkt, fand er ein Buch, Jesus, unser Schicksal. Ja, nahm er mal mit, war günstig. Dann las er das und dachte, naja, wir haben schon so viel ausprobiert, kann ich das ja auch mal ausprobieren. Und wird Christ, ist heute ein Kämpfer für den Herrn. Ihr Lieben, ihr kennt vielleicht manche Biografien, wo der Herr auf besondere Weise herausruft. Aber das ist nicht das Entscheidende, das ist nicht das qualitativ Hervorgehobene. Das wird nicht einen irgendwo besser machen. Auch die, die ganz normal irgendwo in einem Elternhaus christliche, fromme Eltern hatten und dann so im Laufe des Lebens entdeckt haben, ja, das, was sie mir vorgelebt und mitgegeben haben als Vermächtnis, das ist gut und ich will es auch so tun, auch das ist gut. Wie immer du Christ geworden bist, ich rede jetzt an diejenigen, die ganz bewusst Christen sind, kannst du danken, kannst du staunen, kannst du froh sein über deine Errettung? Noch einmal, das Wie ist nicht das Entscheidende. Vorgestern stand es in der Zeitung, da ist in Leipzig in der Bahn irgendwo ein Baby zur Welt gekommen. Natürlich wird das immer das Baby sein, das in der Bahn zur Welt kam, nicht? Das ist was Besonderes, aber das wird später nicht das alles Entscheidende sein. Das alles Entscheidende wird sein, was das Baby aus seinem Leben macht. Und so ist es auch mit Christen. Ob du ganz normal im Kreißsaal zur Welt gekommen bist oder zu Hause oder unter solchen Umständen, das wird also nicht das alles Entscheidende sein. Aber das Entscheidende ist, dass du im Leben bist. Das ist das Entscheidende. Und dass wir darüber staunen, danken dürfen. Ich möchte uns einfach ja so ein klein bisschen so einen Weckruf geben dazu, dass wir einfach wieder dankbar werden und staunen. Ich habe so in meiner persönlichen Studierzeit den Philipperbrief angefangen und da gehe ich so ganz langsam, baggere ich mich da durch, um wirklich so gründlich mal so am Wort auch persönlich zu arbeiten. Jetzt ohne Hintergedanken, aber dieses Wort war mir dann so wertvoll und deshalb möchte ich euch mit Anteil haben lassen an diesem Wort. Ja, so wollen wir jetzt die ersten Verse mal hören aus diesem Brief an die Philipper hier in diesem Abschnitt, Kapitel 1, 3 bis 6. Da sagt Paulus dieser Gemeinde in seinem Brief, ich danke meinem Gott, so oft ich euer gedenke, indem ich alle Zeit in allem meinem Beten für euch alle mit Freuden das Gebet verrichte, wegen eurer Teilnahme am Evangelium vom ersten Tage an bis jetzt. Ich vertraue eben dabei, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es vollenden wird bis zu dem Tage Christi Jesu. Soweit einfach erstmal der erste Text und soweit nochmal das zu diesem, als Grundlage zu dieser Überschrift, das Wunder der Rettung. Können wir darüber staunen? So von ganzem Herzen. Paulus sagt hier über die Philipper, ich muss immer wieder Gott danken für euch. Immer wieder muss ich einfach mein Herz überfließen lassen von dieser Danke, von diesem Dank. Wegen eurer Teilnahme am Evangelium. Wer dann einsteigt und teilnimmt, ist dabei. Sie waren zunächst einmal die passiven Teilnehmer, die eingestiegen sind und die teilgenommen haben. Später wurden sie aktive Teilnehmer. Das wollen wir dann auch noch betrachten. Aber zunächst mal, sie wurden passive. Sie ließen sich beschenken. Spulen wir mal ganz kurz zurück die Geschichte. Ich denke, vielen wird sie bekannt sein. Aber dass wir alle auf dem gleichen Level sind, spulen wir das mal zurück. Die Entstehungsgeschichte. Wie war das denn da, als die erste Gemeinde auf europäischem Boden entstand? Apostelgeschichte 16, da ab Vers 1 wird es uns berichtet. Paulus besuchte die Gemeinden in der heutigen Türkei, Zentraltürkei, Zentralkleinasien. Von Süden her kam er, hatte die Gemeinden, die dort gegründet waren, besucht, gestärkt. Er hat dort unter anderem Timotheus mitgenommen, dann aus einer Gemeinde, weil er als Christ sich schon bewährt hatte, hat ihn in sein Team mit hineingenommen. Und jetzt möchte er weiter und sein strategischer Blick ging in die Provinz, die dann später diesem ganzen Erdteil den Namen gab, der Provinz Asia mit der Hauptstadt Ephesus. Eine bedeutende Stadt, eine pulsierende Stadt, auch eine geistesgeschichtlich sehr einflussreiche Stadt. Er will dort also nach Westen zu dieser Provinz. Gott sagt nein. Der Geist wehrt ihm. Er möchte nach Norden, nach Bithynien und dort die Gegend bereisen. Jesus sagt nein. So reisen sie weiter und sind schließlich in Troja. Paulus liegt in der Nacht plötzlich wach. Er schaut etwas. Ein Mann, ein Europäer, deutlich zu erkennen, wohl an seiner Kleidung, ein Mazedonier. Er ruft ihn. Komm herüber und hilf uns. Wir kennen das wahrscheinlich, diesen Bericht. Warum? Warum zieht Gott Paulus so nach Europa? Nun, die Geschichte zeigt, dass Europa dann lange Zeit auch ein wichtiges Land, ein Kernland des Evangeliums, ein Kernland der Christenheit war. Aber es entwickelt sich heute mehr und mehr zum Babylon. Zu dem endzeitlichen Babylon. Es ist etwa Ende des Jahres 52. Paulus macht sich also auf mit seiner Mannschaft. Die Insel Samothrake erreichen sie. Kein Echo, zunächst mal nichts. Sie kommen nach Neustadt, Neapolis, Neapolis, Polis die Stadt, Neustadt im Hafen. Eine Hafenstadt. Auch nichts, kein Echo. So kommen sie schließlich nach Philippi, eine Koloniestadt, eine rein römische Stadt, Koloniestadt. Es gibt keine Synagoge dort. Und dann gibt es unter den Juden so eine Übereinkunft, so ein Agreement, wenn es keine Synagoge gibt, dann trifft man sich zur Gebetszeit am Wasser vor der Stadt. Das war so ein geläufiges Agreement bei den Juden. Und so treffen sie sich an diesem Flüsschen, am Lykabettos, so etwa Format des Jordan, so 4, 5, 6 Meter breit. Dort machen sie sich auf zur Sabbatzeit, zur Gebetszeit. Und da treffen sie tatsächlich einige, unter ihnen eben diese Lydia, eine Griechin, eine Proselytin, eine tüchtige Kauffrau. Sie handelt mit Purpur. Purpur war ja dieses in Phönizien gefundene, von der Purpurschnecke her kommende dieser Farbstoff, der daraus gewonnen wurde und dann diese wichtige Purpurfärbung machte. Sowohl der Farbstoff als auch die gefärbten Stoffe waren also gute, teure und ja auch lukrative Handelsgüter. Die Lydia verstand es damit, ein cleveres Geschäft zu machen. Aber es war mehr. Sie war eine, die Gott suchte. Und so war sie dort bei den Juden. Und sie sucht Gott und Gott sucht sie. Und als Paulus nun dort das Evangelium verkündigen darf, wird sie gläubig, lässt sich taufen und nimmt Paulus mit seiner Mannschaft ins Quartier auf. Einige Tage später sind sie wieder zu dieser Versammlungsstätte unterwegs. Da kommt dieser Markt, dieses Medium eines okkulten Zauberers dort. Und sie sagt, das sind Diener des großen Gottes. Und Paulus sagt, gebietet diesem Geist, fahre aus. Und dieses Medium kann also diesen Leuten keine Geschäfte mehr bringen. Der Magier ist sauer, können wir uns vorstellen, und er macht Randale. Es gibt einen großen Aufstand. Und schließlich landen sie unter Prügel im Block im Gefängnis. Aus der Traum, könnte man sagen. Das war das nun. Aber Paulus, ja, er ist eben der, der lernen kann. Das können wir von ihm lernen. Er lernt sein Leben lang, das ist gut. So um Mitternacht, bis dahin hat er so einiges nachgedacht und dachte, Moment mal, da war doch was. Ich habe das nicht geträumt, das ist doch nicht irgendwo nur Ausgeburt meiner Gedanken gewesen, sondern da war doch diese Erscheinung, Gott hat uns gerufen und dann kamen diese Menschen hier zum Glauben. Das war doch Führung Gottes, das war doch kein Zufall. Und da ist auch kein Zufall, dass wir jetzt hier im Gefängnis sind. Und da fangen sie das an, was dann immer gut ist, was uns natürlich absolut nicht nahe liegt. Nicht? Jammern und Klagen liegt uns dann immer ein bisschen näher. Aber sie fangen das an, sie singen um Mitternacht. Meine Lieben, wenn euch das nicht so schnell gelingt, ihr seid in guter Gesellschaft, das gelingt den meisten Christen nicht, mir auch nicht. Wenn es Mitternacht ist, ist es gut, dann lasst uns singen. Und lasst uns das erleben, da wackeln auf einmal die Wände. Sie loben Gott, dass die Wände wackeln. Und zwar nicht vom Singen, sondern weil das den Himmel bewegt. Immer gut zu sehen, dass der Himmel bewegt wird, wenn Christen loben. Besonders, wenn der Grund gar nicht dazu da ist. Als der Gefängnisdirektor so aus dem Schlaf geschaukelt wird, ist er natürlich, die Lage erkennt, ja, können wir uns vorstellen, ganz konfus und schreit, wo ist mein Schwert? Weil er denkt, jetzt sind alle abgehauen, jetzt sind alle weg. Aber Paulus kriegt die Sache mit und er sagt, bleib ruhig, take it easy, wir sind alle hier. Und da begreift er, das ist eine Sache, hier ist höhere Gewalt im Spiel. Hier ist mehr im Spiel. Und er sagt, er hat ja alles irgendwo schon mitgekriegt, aber wie das so ist, wenn Leute an den Schalthebeln der Macht sind, da fragt man nicht. Solange man an der Macht ist, Daumen runter, nicht wahr? Aber jetzt auf einmal merkt er, oh oh, jetzt wendet sich das Blatt. Und jetzt fragt er, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Paulus verkündigt ihm das Evangelium, er kommt zum Glauben und lässt sich noch mitten in der Nacht taufen. Hui, ja. Könnt ihr euch vorstellen, dass sich das rumspricht, nicht? Da gehen natürlich schnell einige laufen zum Oberbürgermeister. Haben Sie gehört? Ja, da war Nacht, war da was? Ja, und der Gefängnisdirektor, der ist da zu dieser komischen Sekte übergetreten. Können sich da und ja, der Oberbürgermeister kriegt natürlich auch graue Haare und denkt, also die Leute, die müssen wir schnell wegschicken. Also hier, ich will nicht von dieser Fraktion da der Zauberer noch mehr Druck kriegen. Die müssen wir schnell aus dem Ort schicken, nicht? Weg damit. Und da schickt er schnell einen Boten hin und sagt, also ihr könnt gehen. Und Paulus sagt, Moment mal, wir sind Römer. Ihr habt uns ohne Gerichtsurteil geißeln und in den Block einschließen lassen. Nee, so geht das nicht. So geht das nicht. Bitte schickt den Oberbürgermeister hierher, Bildzeitung bitte her, ZDF-Team oder Tagesthemen, weiß ich was. Aber Fernsehen muss dabei sein, ihr versteht mich, ja? Ich will es aktualisieren, aber damals, warum? Paulus sagt, ich möchte, dass die Gemeinde aus dem Schmuddelwinkel herauskommt. Ich möchte, dass die Gemeinde nicht in diese Sektenecke gestempelt wird. Fundamentalisten, fertig, ne? Sondern ich möchte, dass sie öffentlich rehabilitiert wird. Wenn wir hier rausgehen aus der Stadt, dann soll das Stadtgespräch sein, der OB ist mit dabei gewesen. Ja? Das ist eben wichtig, auch wie wir manchmal zu Rechtsmitteln stehen. Wir müssen nicht immer uns alles gefallen lassen. Wir müssen uns nicht immer in eine Ecke stellen und sagen, Entschuldigung, dass wir geboren sind, soll nie wieder vorkommen, sondern wir dürfen da, wo wir stehen, auch mal sagen, hier stehe ich nur, ich kann nicht anders, Gott helfe mir, Amen. War doch mal einer, ne? Der hat das da gesagt. Ja, das dürfen wir als Christen. Das hat Paulus uns auch vorgemacht. So war also jetzt Gemeinde entstanden. Und das Tolle, auch die Lydia, die spielt also nicht jetzt die erste Super-Emanze, sondern sie zieht sich zurück, wo die Männer da rankommen sollen. Gut, dann zieht sich, wird später nichts mehr von gesagt, dass sie da die große erste Geige spielt, obwohl sie das hätte machen können. Nein, sie zieht sich zurück. Und wahrscheinlich war sie auch jemand, der dann Herzblut in diese Gemeinde hineingab. Denn das, was dann nachher auffällt, ist, dass Paulus mit dieser Gemeinde eine solch herzliche Gemeinschaft hat. Das ist, da müssen Sie die Lupe nehmen, da müssen Sie hingucken, das müssen Sie betrachten. Das ist nachahmenswert. Als Paulus dann nun weiterreist, er ist also auf der dritten Missionsreise, da sind wir jetzt etwa 6 Jahre später, im Jahre 58, auch etwa Jahresende, so wie wir das so vermuten, aus den ganzen Zeitangaben vermuten können, ist er also auf der dritten Missionsreise, sowohl auf der Hinreise zu seinem Ziel Richtung Athen und so weiter, reist er durch Philippi. Und als er dann dort von Korinth aus die Seereise nach Jerusalem antreten möchte, er möchte Pfingsten, Geburtstag der Gemeinde in Jerusalem sein, das ist so sein Ziel, da wird aber ein Anschlag gemacht, also reist er auf dem Landweg zurück und noch einmal durch Philippi, hat er also zweimal die Gemeinde besucht und dann in Milet lässt er nur noch die Ältesten von Ephesus rufen, sagt ihnen hier, acht auf euch selbst, die ganze Herde und so weiter, wer das so einordnen kann. Und dann, ja, dann kommt also die Sache, die Hetze, die in Jerusalem durch die asiatischen Juden auf den Punkt gebracht wird. Paulus kommt in Gefangenschaft und dann schließlich nach Rom. Das mal so ganz kurz in Skizzenzügen, dass wir das so einordnen können. Was jetzt auffällt, ist, dass diese Gemeinde, diese Philippa-Gemeinde, so von der Liebe Jesu bestimmt ist, dass sie einfach ganz intensiv Anteil nehmen an dem, was Paulus, wie es Paulus ergeht. Und das ist das, was mir so auffällt. Hier sind so Menschen verändert worden. Hier sind Menschen umgekrempelt worden von der Liebe Christi, von dem, was das Kennzeichen ist, wo Jesus gesagt hat, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Sie nehmen so Anteil an dem ganzen Ergehen des Apostel Paulus im Gebet, in der Information, in den Grüßen, indem sie Boten hin und her schicken, indem sie Gaben schicken, dass sie fragen, wie geht's dem Paulus? Mensch, der muss so hart arbeiten. Wir haben ihn erlebt, wie er arbeitet, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Und wie es war, Mensch, das ist uns doch nicht gleichgültig, ob der jetzt durchkommt. Sie haben ihm etwas geschickt. Vor allen Dingen in der Situation, als er im Gefängnis war. Da konnte er nicht mehr einfach so arbeiten, wie er wollte. Er konnte sich zwar frei bewegen noch, als er an diesen Soldaten gekettet war, aber er konnte nicht so arbeiten. Und sie nehmen da intensiv Anteil. Ihr Lieben, das ist etwas zum Maßnehmen. Das ist etwas zum Nachmachen. Und das, wie diese Menschen in Philippi als Gemeinde so verändert wurden und als Einzelne, das ist nachahmenswert und darüber kann Paulus immer wieder nur danken. Und dann sagt er hier so einen Satz, den will ich uns nochmal ins Gedächtnis rufen. Ich vertraue eben dabei darauf, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, der wird es auch vollenden bis zum Tag Christi. Er hat in ihnen angefangen. Also sie sind nicht religiös geworden. Ihr Lieben, wir haben gestern so einen Einschulungsgottesdienst von unserem Enkel erlebt. Ich habe mich dann mit dem Schwiegervater meines Sohnes noch unterhalten, der auch dann rausgelaufen ist, weil er es nicht ertragen konnte. Ich habe meine kleine Enkelin dann im Kinderwagen geschoben, damit die Eltern Ruhe hatten und den Gottesdienst mitkriegen konnten. Ich ahnte schon so ein bisschen, was da so kam. Und dann haben wir so draußen sinniert. Ja, Religion mögen die Leute, aber Jesus, es kam mir kein Wort mehr von der Bibel und Jesus vor. Es war alles nur so ein bisschen religiöser Einheitsbrei. Das ist das, was die Menschen mögen heute. Sag Jesus und du kriegst Zoff. Und sag, Jesus ist allein die Wahrheit und allein der Retter und du bist als Sünder verloren ohne Jesus, dann kriegst du Zoff. Das ist nun mal so. Da müssen wir uns mit abfinden. So ist es. Aber was sagt Paulus hier? Jesus hat in euch angefangen. Das heißt, sie waren wiedergeboren. Sie waren neugeboren. Dann kann Jesus in uns anfangen. Und dann kann man damit rechnen, wo er angefangen hat, in einem Menschen, da vollendet er den auch. Wunderbar. Bringt ihn zum Ziel. Dafür hat er sich verbürgt. Lest Johannes 14 am Anfang. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Wenn nicht, würde ich dann gesagt haben, dass ich hingehe und euch eine Stätte bereitet habe. Und wenn ich sie bereitet, komme ich wieder, nehme euch zu mir, dass ihr auch seid, wo ich bin. Er hat das versprochen. Da sind seine Leute. Frage ist, hat er in dir angefangen? Das ist jetzt die Frage an diejenigen, die unter uns sind und es vielleicht noch nicht mit ganzer Gewissheit sagen und wissen können. Ich gehöre mit Leib und Leben zu Jesus. Ich bin in ihm, er ist in mir. Wenn du das noch nicht weißt, dann ist es ganz wichtig, dass du das festmachst, dass du ihn aufnimmst als deinen Retter, als deinen Herrn und als deinen Meister, der dir immer wieder auch sagt, wie es anders und weiter und vorwärts geht. Und wenn er in dir anfängt, wenn er in dir ist, dann darfst du das wissen, er führt wunderbar zum Ziel. Da freut sich Paulus, wo er so diese ganze Palette der Leute sieht. Das sind ja nun nachdem auch noch mehrere andere, die dann dazu kamen, diese Gemeinde, die er dort erlebt hat. Und es hat ihn einfach bewegt. Und das ist das Schöne. Das ist das Schöne, wenn wir uns sehen, wenn wir den Bruder, die Schwester sehen dürfen und dann einfach Danke, Herr. Wenn wir daran denken dürfen, was der Herr in uns angefangen hat. Ja, es gibt dann Situationen, da wir sind noch in diesem Fleisch und Blut und die alte Natur, die ist noch mal da und die kommt noch mal hier und da hoch. Ich wüsste keinen Christen, bei dem das nicht so wäre. Nicht wahr? Wir sind noch keine Halbflügenengel. Dann hätte er uns ja gleich in den Himmel nehmen können. Macht aber nicht. Warum lässt er uns noch hier? Ja, damit wir einfach lernen dies und damit er mehr und mehr in uns Gestalt gewinnt und mehr seine Natur in uns ausprägt, sein Charakter, seine Wesensart und das Alte zurücktritt. Es ist nicht das Problem, dass das Alte hier und da noch hervortritt. Das Problem ist, dass wir das dann dorthin bringen, wo er es erledigt hat, unter das Kreuz. Und ihm wieder Raum geben. Und das ist wichtig. Das hat Paulus bei den Philippern erlebt. Und diese Wirklichkeit bringt ihn zum Danken und zum Staunen. Ja, ich wünschte, wir alle könnten einsteigen. Das war ein bisschen länger, der erste Teil. Die zweiten werden nicht so lange. Ich verspreche es, das geht ein bisschen kürzer. Ja, wir müssen ja auch unsere Kraft konditionieren. Und das ist schon richtig. Aber wir sind schon so mittendrin gewesen in dem zweiten Thema. Und da möchte ich uns auch mitnehmen, möchte ich dich ganz persönlich mitnehmen. Kannst du noch staunen, kannst du dich noch freuen, kannst du noch Danke sagen über das Wunder der Gemeinde? Oh, ja, über das Wunder der Gemeinde. Das kommt mir in den nächsten drei Versen so entgegen und ich lese es uns nochmal. Vers 7, 8 und 9. Da sagt Paulus, es ist ja auch recht, dass ich diese Gesinnung für euch alle hege, weil ich euch im Herzen trage, die ihr sowohl in meinen Fesseln als bei meiner Verteidigung und Bekräftigung des Evangeliums insgesamt an der mir verliehenen Gnade Anteil habt. Denn Gott ist mein Zeuge, wie ich mich nach euch allen sehne, mit der innigen Liebe Christi Jesu. Und um das bete ich, dass eure Liebe immer noch reicher werde an Erkenntnis und allem Verständnis. Merken wir etwas von diesem Herzschlag, von diesem geistlichen Herzschlag, den Paulus hier bewegt? Paulus ist kein Schaumschläger mit den Worten. Was er sagt, das hat Hand und Fuß. Und wenn er hier Worte voll Herzlichkeit sagt, dann sind die so gemeint und dann sind die echt bei Paulus. Davon können wir ausgehen. Und dann ist das großartig. Ihr Lieben, die Gemeinde ist ein Phänomen. So wie Israel ein Phänomen war und bis heute ein Phänomen ist, dass Gott da ein Volk hat, das Satan und alle von ihm, vom Geist inspirierten Leute ins Meer werfen wollten, schon immer, und es nicht geschafft haben. Und die Gemeinde Jesu genauso ein Fels in der Brandung, auf Petrus gegründet, nicht da auf den Papa in Rom, sondern auf den Petrus, auf diesen Mann, der uns das Vorbild ist, eines veränderten Menschen, eines veränderten Charakters. Und das ist das Bild. Und die Gemeinde, ja, wollte Satan immer wieder schon ausrotten. Und das ist sein erklärtes Ziel. Und wenn wir sowas erleben, dann müssen wir uns auch nicht groß aufregen. Er kann nicht anders. Da brauchen wir uns nicht aufregen. Aber er wird es nicht schaffen. Jesus hat gesagt, die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Und die werden das nicht tun. Wo Jesus sich festgelegt hat, da liegen wir fest, wenn wir uns auf sein Wort ebenso stützen. Da liegen wir fest und da dürfen wir staunen. So ist die Gemeinde Jesu ein Phänomen. Sie ist eine Realität, ja, wider alle Vernunft. Wir sehen das beispielsweise mal an solch einer Situation. Da sind wildfremde Menschen, die plötzlich zusammengeführt werden. Und plötzlich sind die Verbindungen zwischen ihnen stärker als die der Blutsbande. Wie kommt das? Natürlich die Realität des Geistes Gottes. Das ist die Wirklichkeit der Gemeinde Jesu, die hier offenbar wird, wo Paulus sagt, ich erlebe etwas, ich erlebe euer Rückenstärken, euren Rückenwind, ich erlebe das, wie ihr Anteil nehmt, wie ihr einfach mit mir eine Verbindung habt, die hat Gott geschenkt. Hier ist Gottes Realität offenbar, sie sind eins und er sagt, und das ist eben kein Schmäh, das ist wahr, wie ich euch im Herzen trage. Ja, also eine Mutter kann ich das verstehen, wenn sie Kinder im Herzen trägt. Wenn einem Kind was passiert, nicht, geht mal an eine Mutter, geht mal an ein Kind heran, wo Mutter dabei ist, dann geht sie wie ein Bär da drauf los. Ob das in der, das ist, sie trägt das Kind im Herzen, weil sie hat es unterm Herzen getragen und trägt es im Herzen. Das ist vielleicht ein schwaches Bild dafür, was Paulus hier sagt, weil er sie in Christus ins Leben rufen durfte, ist da so eine besondere Verbindung. Das ist im Geistlichen ist es so. Menschen, die anderen Geburtshelfer sein dürfen, haben immer eine gewisse Verbindung auch zu ihm. Aber nicht nur dies, eben das, was zurückkam an Liebe, das alles offenbart das hier, dass er das wirklich so umschreibt hier mit diesem Wort, ich trage euch im Herzen. Das ist großartig. Sie sind so eins geworden im Willen, im Ziel. Ihr Lieben, in der Gemeinde Jesu, da muss man nicht immer einer Meinung sein. Das steht nirgendwo. Wir müssen nicht einer Meinung sein. Das steht nirgendwo. Wir dürfen verschiedene Meinungen haben. Aber wir sollen eines Sinnes sein. Ein Gesinnung, die schenkt der Herr. Weil unsere Erkenntnis Stückwerk ist, ist es doch ganz logisch, dass es da unterschiedliche Dinge gibt, auch in der Gemeinde. Unsere Biografie ist verschieden. Unsere Biologie ist verschieden. Unsere Intelligenz ist verschieden. Unser Horizont ist verschieden. Und was soll ich noch alles aufzählen, was verschieden ist? Und Gott hat eine Freude daran, Verschiedenartigkeiten zusammenzuspannen und zu sagen, so, und jetzt kommt man miteinander klar. Natürlicherweise haut das nicht hin. Da gab es doch einen Loriot, der hat gesagt, Mann und Frau passen nicht zusammen. Ja, er hat von der Ratio recht, vom Verstand hat er recht. Aber vom Geist Gottes nicht. Gott spannt ganz bewusst etwas zusammen, was nicht zusammenpasst. Und er sagt, so, und jetzt möchte ich wissen, ob mein Geist euch regiert. Wenn mein Geist euch regiert, dann könnt ihr zusammen nicht nur auskommen, sondern dann werdet ihr Wunderbares miteinander zustande bringen. Weil der eine das kann, was der andere nicht kann. Gibt es so ein wunderbares Bild dafür, dass Paulus einmal anspricht in 1. Korinther 12. Er sagt, guckt euch mal den Leib an. Und da gibt es so ganz verschiedene Funktionen und Organe und Gliedmaßen und jeder hat seine Aufgabe. Und da kann jetzt die Hand nicht sagen, ich möchte jetzt mal Fuß sein. Oder das Ohr soll nicht sagen, weil ich nicht Auge bin. Ich werde ja gar nicht so beachtet wie das Auge. Das Auge, das wird ja immer als erstes beachtet. Oh, was hat sie für schöne Augen. Nicht? Aber das Ohr, keiner sagt, was hat sie für schöne Ohren. Höchstens, wenn sie Segelohren hat. Und dann sagt sie, das ist weniger schön. Nicht? Ihr Lieben, guckt mal da rein. Da hat Paulus klassische Probleme aufgeschildert. Ich will sie jetzt nicht alle nennen, das ist ganz interessant. 4 klassische Probleme, die da einfach sein können. Er zeigt in diesem Bild auf, jeder hat seinen Platz und wenn jeder an seinem Platz das tut, was er machen soll, dann klappt das wunderbar. Und dann gipfelt das alles in einem Vers, und wenn ein Glied leidet, leiden alle Glieder mit. Und das merken wir, wenn wir irgendwo einen Wespenstich kriegen oder wenn irgendwas auf den Fuß fällt, dann merken wir plötzlich, ist der ganze Körper in Mitleidenschaft gezogen. Was bei uns so selbstverständlich ist, ist in der Gemeinde manchmal noch nicht selbstverständlich, aber das darf selbstverständlich werden. Der Geist Gottes möchte dazu führen. Und die Gemeinde in Philippi macht uns das hier so vor. Sie zeigt das, wie das so selbstverständlich ist. Sie können nicht an der Mühe und an der Arbeit vorbeigehen. Paulus sagt, ihr habt richtig Anteil an der Gnade, die mir verliehen ist. Weil er nun hineinberufen ist, das Evangelium zu verkünden. Und in dieser besonderen Lage und in dieser Situation. Die Philipper haben mit Anteil. Und das wird zusammengesehen. Seht mal, aus der Himmelsperspektive wird also nicht gesehen, wenn ein Missionar dort irgendwo Erweckung erlebt, das ist der große Kerl und der große Held, sondern da werden die gesehen, Heinrich Kemmler hat das mal so schön gesagt, da werden die gesehen, die da vorher Dünger geworden sind. Wie viel Missionsgeschichte ist so gewesen, da sind also erstmal Gräber gewesen und da sind Särge nach Hause geschickt worden oder Missionare begraben worden. Die sind. Und dann die, die in Treue gesät haben. Und dann kommt einer und erntet. Aber da waren zu Hause auch noch die Beter und da waren die Spender und. Und die werden aus der Himmelsperspektive alle gesehen. Das macht Gemeinde Jesu aus. Das ist wirklich ein Phänomen. Und es ist eben ja diese exterritoriale Wirklichkeit des Himmels hier auf der Erde. Es kann Gemeinde schon sein, dass man das so erlebt. Da können wir mit Anteil geben dazu, dass es so wird. Wenn es hier und da noch nicht so ist, wenn es noch reibt und hakt, dann lasst uns nicht so lange aufhalten am Reiben und Haken, sondern eben, wie kann es anders werden? Wie kann es besser werden? Der Herr möchte das. So beten sie füreinander. So betet Paulus für sie. Vers 9, und um das bete ich, dass eure Liebe immer noch reicher werde an Erkenntnis und allem Verständnis. Dass Liebe praktisch wird, hat also zunächst was erst mit Erkennen zu tun. Guck mal, wie schräg das einfach heute alles ist, wenn es uns erzählt wird, wenn Schmetterlinge im Bauch sind, dann ist die große Liebe da. Tüdelit. Das ist, wie alles durch den Diabolos umgedreht wird. Der dreht die Gefühle oben hin und den Verstand unten hin. Und dementsprechend sieht es aus in unserer Welt. Ich will das nicht vertiefen. Ich denke, ihr habt Kopf genug, um das zu vertiefen. Gott macht es umgekehrt. Er nennt Liebe erkennen. Ganz einfach an den beiden Worten. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das schon mal hier gesagt habe, aber Repetitio est mater studiosus, die Wiederholung ist die Mutter alles Lernens. Erkennen gleich Liebe ist sowohl im Hebräischen als auch im Griechischen ein Wort. Adam erkannte sein Weib. Yada heißt das im Hebräischen. Das heißt Liebe. Die beglückendste Liebe, die Gott geschenkt hat zwischen zwei Menschen, wo zwei Menschen sich beschenken dürfen, glücklich machen dürfen. Das heißt zugleich erkennen. Und im Griechischen ebenso, ginoskein. Das Wort Gnosis ist damit verwandt, Erkenntnislehre, nicht? Ginoskein. Josef erkannte Maria nicht, bis dass sie Jesus geboren hatte. Da haben wir die Beispiele. Da wird es genannt. Und das heißt erkennen. Paulus betet hier darum, dass sie erkennen. Das heißt, dass Menschen eben in Tuchfühlung mit Jesus leben, in ganz enger Gemeinschaft mit Jesus, und dann erkennen sie. Dieser Gedanke ist dahinter. Das wird darin gesagt. Und so wächst es. So wächst Gemeinde. Wir müssen also erkennen, in welche Richtung wir wachsen dürfen, und dann können wir in diese Richtung wachsen. Epheser 4, Vers 15 sagt es auch, dass eben Wahrheit und Liebe zusammengehören. Dass wir die Liebe in Wahrheit festhalten, so wächst der Leib. Wahrheit und Liebe gehören zusammen. Und so gibt es geistliches Wachstum. Das sind so ein paar Gedankensplitter. Man müsste sie alles noch im Einzelnen vertiefen. Ich denke, das ist mal Anregung, das nochmal weiter zu verfolgen. Die Gemeinde Jesu ist ein Phänomen, für das wir einfach nur danken können. Und dass wir hier noch nicht in der Vollkommenheit sind, ja, das gibt uns immer wieder Anlass zum Beten. Aber dank doch mal für das, worüber wir schon danken können und wo wir sagen, das ist wunderbar, dass es so ist. Und das gibt Hoffnung. Jedes Wirken in der Vergangenheit ist Verheißung für die Zukunft, dass es dort weitergehen darf. Ich möchte euch einfach Mut machen in jeder Situation. Und ein drittes lässt mich hier auch noch staunen. Und das ist das Wunder der Frucht. Das ist ebenso ein Wunder. Lasst uns doch darüber kurz uns austauschen. Hier die Verse 9 bis 11. Ich lese Vers 9 nochmal mit, weil der so ein Brückenvers ist hier. Und um das bete ich, dass eure Liebe immer noch reicher werde an Erkenntnis und allem Verständnis, damit ihr zu prüfen vermögt, was recht und was unrecht ist, auf dass ihr lauter und unanstößig seid auf den Tag Christi, erfüllt mit Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt wird, zu Ehre und zum Lobe Gottes. Wenn ich in den Römerbrief hineinschaue, Kapitel 3, und einfach nur mal im Originalton hier uns vier Verse vor Augen führe, vor Ohren führe. Römer 3, ab Vers 9 bis Vers 12. Wie nun? Haben wir einen Vorzug, schreibt Paulus da den Römern? Ganz und gar nicht. Denn wir haben soeben Juden und Griechen als schuldig erwiesen, dass sie alle unter der Herrschaft der Sünde seien. Wie geschrieben steht, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist. Und es ist keiner, der Gott mit Ernst sucht. Sie sind alle abgewichen, sie sind alle zusammen unnütz geworden. Es ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Bums. Das ist der Spiegel, so ist die Menschheit. Juden und Griechen, bums, das ist eine. Aber das ist nur die halbe Wahrheit. Die ganze Wahrheit ist die, und das ist das Staunenswerte, was etwa Jesus in Johannes 15, Vers 8 sagt, Dadurch ist mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht tragt und meine Jünger werdet. Diese Menschen, von denen er sagt, sie tun, ist keiner, der Gutes tut. Meine Lieben, das ist doch zum Staunen, dass Gott diese Menschen sagt, ich möchte, dass ihr Frucht bringt und ihr werdet Frucht bringen. Das ist ein Wunder, das ist ebenso ein Phänomen. Dass Menschen, die Tod geweiht sind, dass Menschen, die ja hier so generell dieses Urteil hören müssen, sie taugen nichts, dass er sagt, Vater wird verherrlicht, dass er durch euch viel Frucht wirkt. Das ist wirklich großartig. Gott hat beschlossen in Jesus, dass dein Leben in der Ewigkeit leuchten soll. Ihm zur Ehre. Das, was er durch dein Leben getan hat. Du brauchst da nicht dahin zu stehen und sagen, oh, habe ich schon schön gemacht. Ne? Kleine Kinder sagen das nicht. Aber das dürfen wir vergessen. Es geht darum, dass das leuchtet, wie es hier eben auch gesagt ist. Die viele Frucht, die er durch uns wirkt, erfüllt mit Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus oder Christus Jesus gewirkt wird. Dadurch wird er verherrlicht. Drei Spezialaspekte hier einmal der Frucht. Das eine, das Erkennen, was Recht und Unrecht ist. Dieser Gedanke, dass wir Klarheit bekommen, wenn wir uns Gott zur Verfügung stellen, der wird noch einmal vertieft, auch in dieser klassischen Stelle in Römer 12. Ich will uns das auch noch mal eben vorlesen. Römer 12, Vers 1 und 2, das ist so klassisch, das muss man einfach im Originaltext hören. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, beim Erbarmen Gottes eure Leiber als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer hinzugeben. Das sei euer vernünftiger oder vernunftgemäßer Gottesdienst. Und richtet euch nicht nach dieser Welt, sondern wandelt euch um oder lasst euch umwandeln, genauer, lasst euch umwandeln durch die Erneuerung des Sinnes, damit ihr zu prüfen vermögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Wenn also Dinge einfach mal irgendwo in unserem Leben nicht klar sind, dann überlege einfach mal diesen Satz, den Chambers so auf den Punkt gebracht hat. Oswald Chambers, dieser Autor von dem klassischen Andachtsbuch, Mein Äußerstes für sein Höchstes, empfehle ich nur mal für jemanden, der ein gutes Andachtsbuch sucht. Ich lese es jahrelang, immer wieder, Tag für Tag mit wachsendem Gewinn. Er hat das so gemacht, Schwierigkeiten werden nicht klar gedacht, sondern klar gehorcht. Schwierigkeiten werden nicht klar gedacht, sondern klar gehorcht. Wenn es mal irgendwo Probleme gibt, wenn es mal irgendwo eine Sache gibt, die nicht klar läuft, bedenke mal diesen Satz. Und das sagt hier Römer 12. Ich bete darum, sagt Paulus hier für die Philipper, dass eure Liebe immer reicher werde an Erkenntnis. Also das betet er darum, dass ihr immer mehr hineinkommt. In Philippi, da gab es auch Probleme. Ihr Lieben, da gab es Zickenkrieg. Ja? Die Euodia und die Syntyche, nicht? Kennt ihr das? Die Deftige und die Duftige. Ja, lasst die beiden mal miteinander, ja? Ich ermahne, dass ihr eines Sinnes seid. Ja? Das gab es auch in Philippi. Aber er sagt, ich bete darum, dass ihr eins werdet an Erkenntnis. Und das ist so einfach. Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen. Der Stimme eines Fremden werden sie nicht folgen. Wenn wir das geübt haben, wenn wir einfach das sehen, wenn du morgens einfach die Verbindung zum Herrn klar machst, diese Funkverbindung, dann darfst du den ganzen Tag hindurch tragen. Ich habe gestern so meinen Enkel so eine Seite genommen. Er tut sich in manchem ein bisschen schwer, ist ein bisschen verunsichert. Dann habe ich gesagt, du weißt so, ich habe so eine tolle Sache erlebt immer wieder. Wenn es irgendwo schwierig wurde, dann habe ich immer gesagt, Herr Jesus, du weißt doch, wie das jetzt geht. und du kannst mir helfen. Und ich habe das fast immer erlebt, dass der Jesus mir sehr schnell geholfen hat. Lasst uns so einander Mut machen, dass wir mit ihm leben dürfen und dass wir mit ihm vorwärts gehen dürfen. Dass wir so einfach hineinkommen. Ja, Erkenntnis geht natürlich dann auch erstmal in die Selbsterkenntnis. Und lasst uns den Mut haben. Hebräer 4, Vers 12 sagt, das Wort Gottes ist ein Skalpell, sage ich mal. Schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Ein Skalpell, das schneidet durch Mark und Bein, Seele und Geist und ist ein Kritiker der Gedanken und Gesinnung des Herzens. Woher weiß ich, was in mir steckt? Durch Gottes Wort. Jesus sagt, was aus dem menschlichen Herzen kommt. Und er leuchtet dadurch und er trennt Seele und Geist. Wenn du wissen willst, was ist fleischlich und was ist geistlich in dir, nimm den Spiegel des Wortes Gottes, lass ihn in Leuchten leuchten. Wie so ein Skalpell schneidet er durch. Dann erkennst du das. Was mache ich damit? Was mache ich damit? Oh, dann darfst du es zu Jesus bringen. Oder wie Paulus dem Timotheus schreibt, jedes Wort Gottes, das durch Gottes Geist eingegeben ist, nütze zur Lehre, damit wir klar wissen, wo die Glocken hängen, das ist klar, zur Aufdeckung der Schuld und zur Wiederaufrichtung. Das gleiche Wort, das mich niederhaut und sagt, du bist ein Sünder, das richtet mich wieder auf und sagt, aber dafür gibt es Vergebung. Dafür gibt es ein Heiland. Das ist das Wunder des Wortes Gottes. Paulus betet für die Philipper, dass sie hineinkommen und dass Frucht wird. Dass so Frucht wird, dass das Wort Gottes sie immer weiter fit macht, Dinge zu durchschauen. Ich bin an einer bestimmten Ecke traurig geworden, dass eine Gemeinde so wenig Leute hat, die geistlichen Durchblick haben. Das ist eine bestimmte Situation, betrifft sie hier nicht. Habe ich gedacht, ihr müsstet doch eigentlich reifer sein von der Schrift her. Heinrich Kempner hat das vor Jahren schon mal beklagt, dass so wenig Geisterunterscheidung heute da ist. Oh, ihr Lieben, ich wünsche das uns, dass hier, ich kenne euch nicht im Einzelnen, kann das nicht sagen. Nicht? Von daher darf ich einfach frisch fröhlich das hier von der Leber sagen. Wenn ich in Fettnapf trete, trete ich fröhlich rein. Aber ihr wisst das. Ich wünsche, dass ihr einfach hineinwachst in diese Fähigkeit einfach zu erkennen, Fleisch und Geist, dass ihr da Durchblick bekommt. Das wünsche ich euch. Dann die Früchte der Gerechtigkeit, die hier angesprochen sind. Das ist so mal die zweite Kategorie. Wir kennen sie in Galater 6. Die Früchte des Geistes sind Liebe, Freude, Friede, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut, Keuschheit, Diszipliniertheit. Ihr Lieben, gegen einen Ungeist der Undiszipliniertheit dürfen wir heute gegensetzen. Nein, wir sind Menschen, die diszipliniert sein wollen, im höchsten Grade. Menschen, die Selbstverleugnung als ein Segensprinzip erkannt haben. Ich kann es nicht verbreitern, da kann man auch weiter dran arbeiten. Und dann das Letzte. Früchte zur Verherrlichung Gottes. Paulus sagt mal, ich erstatte an meinem Leibe, was noch mangelt an Trübsalen Christi. Kolosser 1, 24. Ihr Lieben, da gibt es Menschen, die Gott berufen hat, für ihn zu leiden, und sie sind Verherrlicher Christi, Früchte des Geistes. Lasst uns für sie beten. Nie vergessen. Diese Edelsteine in Gottes, in Jesu Krone, dass sie gesegnet werden. Das sind mal so ein paar Gedanken zur Frucht, um die er betet. Das sind Wunder. Dass Menschen, denkt an Marie Durand, Résisté hat sie eingeritzt in die Mauern. Sie wurden immer wieder rausgeführt, morgen für morgen. Und dann heißt es, ihr könnt diese Ketten loswerden, wenn ihr Jesus absagt. Widersteht, hat sie ihren Genossinnen zugerufen. Ihr Lieben, wir werden staunen, welche Früchte Gott dort geschenkt hat. Und ich denke, wir werden auch staunen, was Früchte Gott in unserem, in deinem, in meinem Leben geschenkt hat. Darauf wollen wir hinleben. Wir wollen das mit Paulus sehen. Danke, Herr Jesus, dass du das tust, das Wunder. wenn ich mich selbst betrachte, nicht, wir kennen das Lied, ja, dann wird mir Angst und weh. Und der Herr sagt, und da baue ich Früchte drauf. Wo menschliche Unmöglichkeit, selig sind die Bettelarmen im Geist, denn ihnen gehört das Himmelreich. Das ist das Prinzip. Wo wir Menschen bettelarm sind, leere Hände haben, die Hände sind vielleicht noch schmutzig. Und sagt Gott so, und damit kann ich was machen. Mit vollen Händen nicht. Gott segne uns dazu. Lasst uns wieder neu dankbar werden und staunen für diese Wunder, in die uns Gott hineinruft. Das Wunder der Rettung, das Wunder der Gemeinde und das Wunder der Frucht. Amen.